Herr Jesus, danke für deine Liebe zu deiner Gemeinde, Herr. Herr, wir loben dich für diese Konferenz. Wir loben dich, Herr, dass du uns alle hierher zusammengerufen hast, um deine Stimme zu hören. Ja, wir sind hier wirklich, um nicht nur zu hören, sondern auch zu bewahren, zu tun, Herr. Herr, wir demütigen uns auch nochmal alle vor dir, unter deine mächtige Hand. Schenke uns in diesen Tagen ein reines Herz und einen armen Geist. Schenke uns ein bußfertiges Herz, dass wir so willig sind, umzukehren, worin du uns erscheinst, Herr. Ja, und wir geben dir auch nochmal alle Geschwister, alle Heiligen, alle, die hier sind, alle, die auf Zoom sind, Herr, alle, die dein Wort hören. Schenk du jedem Einzelnen viel Gnade und Frieden, Herr. O Herr, wir schauen auf dich, Herr. Segne diese Konferenz. Zeige uns, was wichtig ist für die letzte Strecke, Herr. Ja, und vollende deine Gemeinden, Herr. Amen. Ja, lobe den Herrn. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Sind wir alle im Geist heute Morgen? Ja, das ist schon entscheidend, wie wir hier sind. Der Herr wird sicherlich zu uns reden, ganz bestimmt. Nur die Frage ist, sind wir im Geist? Und hören wir und sehen wir? Und das hängt von unserem Herzen ab. Es hängt wirklich von unserem Herzen ab. Deswegen haben wir letzte Woche schon in der Versammlung ermutigt, lass uns die Tage bis zur Konferenz nutzen, unsere Herzen vorzubereiten. Und lass uns auch heute Morgen unser Herz wirklich zum Herrn wenden und dem Herrn sagen, Herr, ich bin im Geist. Ja, es ist durchaus möglich, dass man hier bei der Konferenz sitzt und im Selbst ist oder sogar im Fleisch. Deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine gesunde Furcht haben. Herr, in dieser Konferenz, diese wichtige, kostbare Zeit, ich möchte im Geist sein. Ich möchte ein reines, bußfertiges Herz haben. Amen. Lob den Herrn. Mögen wir alle im Geist und so bußfertig sein. Ja, und der Fokus der Konferenz, den seht ihr, wenn ihr auf die Gliederung schaut, auf die Überschrift. Dort steht der große hohe Priester mitten unter den goldenen Leuchtern. Ja, der Herr hat uns das Anliegen gegeben, in die ersten drei Kapitel vom Buch Offenbarung hineinzugehen. Und wie gestern Abend gesagt wurde, viele Gläubige lesen gar nicht das Buch Offenbarung. Und wenn sie es lesen, dann eher die hinteren Kapitel, wo viele spannende Sachen geschrieben stehen. Sozusagen, ja. Und man möchte gerne wissen, was passiert und was bedeutet dies, was bedeutet das. Aber Gott fängt nicht ohne Grund mit diesen drei Kapiteln an und zeigt uns am Anfang, was am wichtigsten ist. Für Gott ist nicht am wichtigsten, was am Ende alles dort geschehen wird. Für Gott ist am wichtigsten Christus, der hohe Priester und seine Gemeinden als seine Priesterschaft. Das ist, worum es geht in diesen ersten drei Kapiteln. Deswegen schon in Kapitel 1, was sehen wir? Wir sehen den Herrn, es war gestern Abend auch so stark, oder? Wir sehen den Herrn als diesen hohen Priester. Und wir sehen einen, wie gesagt wurde, einen majestätischen Christus. Einen ganz anderen Herrn Jesus, als wir ihn in den Evangelien sehen. So anders, dass selbst Johannes, der ihn gut kannte, der ihn wahrscheinlich am besten kannte von allen, wie tot umgefallen ist, weil er so einen Christus noch nie gesehen hat. Und das ist aber der Jesus Christus, der heute, auch in unserer Zeit, auch heute Morgen, mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt. Die Leute feiern so stark in diesen Tagen das Kind in der Krippe. Das ist nicht der Herr Jesus, den wir in Offenbarung 1 sehen. Das ist ein ganz anderer Jesus Christus. Und wir müssen diesen majestätischen Jesus wirklich sehen. Denn das ist, was die Gemeinden heute brauchen. Und wie herauskam schon gestern Abend, diesen Christus, den wir hier sehen, ist vor allem der Herr als der hohe Priester. Es ist so deutlich. Wir sehen sein Gewand, wir sehen sein Erscheinen und so deutlich auch, er bezeichnet seine Gemeinden hier als die goldenen Leuchter. Es gibt in der Schrift eine ganze Reihe von Bildern und Begriffen für die Gemeinde des Herrn. Und der hier benutzt ist, ist der goldene Leuchter. Und es war so klar, auch für mich gestern Abend neu zu sehen, wo steht der goldene Leuchter? Allein schon zu sehen, wo der goldene Leuchter steht, zeigt uns, worum es geht. Der goldene Leuchter steht nur im Heiligtum. Nur dort und immer dort. Der goldene Leuchter wird niemals irgendwo draußen stehen. Und wer geht ins Heiligtum? Wer sind die, die ins Heiligtum gehen? Es sind die Priester. Sonst geht dort niemand hinein. Dort sind die Priester und dienen vor Gott. So allein, dass diese eine Tatsache, dass Gott die Gemeinden hier als goldene Leuchter bezeichnet, muss uns schon zeigen, es geht Gott im letzten Buch der Bibel vor allem um die Priesterschaft. Dass wir Gläubige, wir als seine Gemeinde heute eine heilige und königliche Priesterschaft sind von der Berufung her und auch sein sollen unserem Leben nach, unserem Wandel nach. So wichtig und das soll unser Fokus sein in dieser Konferenz. Und es geht auch nicht darum, dass wir nur mehr sehen. Natürlich, wir wollen auch mehr sehen, aber nicht nur um des Sehens willen, sondern um des Tuns willen. Unser Fokus soll wirklich sein, Herr, zeige uns, was wir als deine Priesterschaft brauchen, um vollendet zu werden. Das ist alles, worum es geht. Ja. Und ich glaube, wenn wir diese Haltung haben und arm im Geist sind, dann wird der Herr uns diese drei Kapitel ganz neu öffnen. Ich habe selber in der Vorbereitung gemerkt, wir haben in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie oft, Offenbarung 1 bis 3 gelesen und doch ist es wieder ganz frisch und neu. Vor allem, wenn man es liest und wirklich mal danach sucht, wo offenbart Gott darin etwas für die Priesterschaft, dann sehen wir, wow, da ist so viel Reichtum drin. Und ein Anliegen oder das Hauptanliegen, was der Herr uns heute Morgen für diese Versammlung gegeben hat, ist, über die Treue Gemeinschaft zu haben. Denn in Offenbarung 1, Vers 5 ist die erste Eigenschaft, die von Jesus Christus genannt wird, ist was? Hier steht von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. Dem treuen Zeugen. Der Herr ist wirklich der Einzige, der immer treu war. Kein Mensch ist immer treu gegenüber Gott. Aber der Herr Jesus Christus war 100% treu gegenüber Gott, dem Vater. Und vor allem war er treu in seiner Eigenschaft als Hohepriester. Ich lese mal Hebräer 3, Vers 1 und 2 dazu. Hebräer 3, Vers 1 und 2. Amen. Darum, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus, welcher dem treu ist, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Amen. Ja, das sollen wir wirklich tun, was hier steht. Richtet eure ganze Aufmerksamkeit. Auf wen? Auf den Apostel und Hohepriester. In der heutigen Zeit gibt es so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit einnehmen wollen. Es war vielleicht noch nie so schlimm wie in dieser heutigen Zeit. Mit so vielen Einflüssen und Ablenkungen und Informationen und alles zielt darauf ab, unsere Aufmerksamkeit wegzulenken. Deswegen steht hier, richtet eure ganze Aufmerksamkeit. So gut dem Herrn zu sagen, heute Morgen für diese Konferenz, Herr, in diesen nächsten Tagen möchte ich mal alles andere ausblenden und meine ganze Aufmerksamkeit auf dich als den Hohenpriester richten, um von dir zu lernen, was für uns als Priester wichtig ist. Und dann sagt er, welcher dem treu ist. Wunderbar. Und zwar hier ist betont an dieser Stelle, treu über Gottes Haus. Und Vers 5 steht, Mose war zwar treu in Gottes ganzem Haus als Diener. Vers 6, Christus aber ist treu als Sohn über sein Haus. Der Herr ist ein treuer hoher Priester. Hebräer 7 sagt, er lebt immer da, um für uns einzustehen, um uns aufs Völligste zu erretten. Aber die Frage ist, sind wir treu? Ja, der Herr ist der treue Zeuge. Er ist der treue hohe Priester. Wie hier steht, er ist treu über Gottes Haus. Aber wie steht es mit der Priesterschaft? Das haben wir auch gestern Abend gehört. Der hohe Priester und die Priesterschaft gehört zusammen, wie König und Königreich. Ein Königreich ohne König ist genauso nichts wie eine Priesterschaft ohne hohe Priester. Und umgekehrt aber auch. Es ist gut, den Herrn zu sehen als hohe Priester. Es ist aber auch wichtig zu sehen, wie ist unser Zustand als Priesterschaft? Wie ist unser Zustand als Gemeinde? Und genau so ist Offenbarung 1 bis 3 geschrieben. Man sieht zuerst in Kapitel 1 den hohen Priester und ihn müssen wir wirklich zuerst sehen. Vor allem und über allem. Aber dann in Offenbarung 2 und 3 sehen wir was? Den Zustand seiner Gemeinden. Den Zustand seiner Priesterschaft. Und da müssen wir uns wirklich fragen heute, wie ist unser Zustand? Natürlich im Licht des Herrn. Wir sollen uns nicht in unserem verfinsterten Verstand jetzt durchanalysieren. Aber im Licht des Herrn einfach diese Frage zu haben, ist gut. Herr, wie ist mein Zustand vor dir? Wie ist unser Zustand als Priesterschaft vor dir? Was gefällt dir und was missfällt dir? Ja, auch wenn das Jahr zu Ende geht, ist gut neu zu fragen. Herr, wo bin ich im letzten Jahr vorangegangen und wo nicht? Möge der Herr uns Licht geben in diesen Tagen über den Zustand seiner Priesterschaft. Und dass die Priesterschaft nicht immer treu ist, das sehen wir sehr klar in der Bibel. In 2. Mose 19 hat der Herr gesagt, sein ganzes Volk ist ein Königreich von Priestern. Das ganze Volk Israel war berufen, Priester zu sein. Und genauso sind wir Christen heute alle berufen, Priester zu sein. Das steht so klar in Offenbarung 1, Vers 6. Er hat uns mit seinem Blut erlöst und uns zu Königen und Priestern gemacht. Und dort redet er von allen wiedergeborenen Gläubigen. Aber was ist passiert? Was zeigt uns die Geschichte? Hat das ganze Volk Israel Gott treu priesterlich gedient? Mitnichten. Es hielt sogar erschreckend kurz. Schon als Mose für das Volk ein bisschen zu lang auf dem Berg war, war es vorbei mit der Treue. Da haben sie den Priesterdienst verworfen und ein goldenes Kalb angebetet. Und schon zu dieser Zeit musste Gott eine Grenze ziehen, einen Unterschied machen. Und ihr kennt die Geschichte alle. Das Ergebnis war, dass nur der Stamm Levi ab dieser Zeit Priester sein durfte. Warum? Nicht, weil Gott von Anfang an es so eingeschränkt hätte, sondern weil das Volk es durch seine Untreue herbeigeführt hat. Und dann später sehen wir nicht nur Levi, sondern dann gab es später noch eine weitere Prüfung für den Stamm Levi, wie treu sie sind. Und das ist wirklich so, Treue sieht man dann, wenn die Prüfung kommt. Es ist einfach treu zu sein, wenn alles gut läuft. Dann sind viele Menschen treu. Ja, auch in der menschlichen Beziehung, wenn Leiden kommt, wenn Trübsal kommt, dann zeigt sich, ob man treu ist oder nicht. Und genauso hat Gott seinem Volk Prüfungen geschickt, um zu sehen, ob sie treu sind. Und dann gab es auch innerhalb des Stammes Levi eine Scheidung. Und nur die Söhne Zadok am Ende blieben treu. Und was war das Problem? Es gab Widerstand unter dem Volk. Und das ist immer eine Prüfung. Wenn Gott etwas von uns möchte, aber es gibt Menschen, vielleicht sogar Christen, die dagegen sind oder dagegen reden, das ist immer eine Prüfung. Dann zeigt sich, wie treu wir sind. Und die Treue, es zeigt uns das Wort Gottes und auch unsere Erfahrung. Die Treue wird vor allem dann geprüft, wenn man für die Priesterschaft ist. Das sehen wir im Wort Gottes, ja. Und ich lese mal kurz die Stelle, von den Söhnen Zadoks, Hesekiel 44, Vers 15. Lob den Herrn, wir haben sogar einen Bruder hier, der Zadok heißt. Und er hat seine Brüder mitgebracht, Halleluja. Wunderbar. Ja, Hesekiel 44, Vers 15. Aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, ja, es waren levitische Priester, es waren Leviten, aber nur ein kleiner Teil von ihnen, die den Dienst meines Heiligtums, und was steht hier jetzt, bewahrt haben. Erinnert euch dieses Wort bewahren an was, was wir gerade gelesen haben? Offenbarung 1, Vers 3 haben wir gerade gelesen. Selig sind, die das Wort lesen, hören und bewahren. Das zeigt uns, was bewahren heißt. Bewahren heißt, treu zu sein, wenn andere davon abweichen. Und es zu tun. Bewahren heißt nicht nur, ja, ich lerne das Wort auswendig. Nein, bewahren heißt, danach zu handeln. Die Söhne Zadoks haben den Dienst weiter ausgeführt, als die anderen Leviten abgewichen sind. Steht hier, ne? Die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israels von mir abgeirrt sind. Die sollen zu mir nahen, um mir zu dienen. Amen. Und nochmal in Hesekiel 48, Vers 11. 48, Vers 11. Den geweihten Priestern soll es gehören, den Söhnen Zadoks, die meinen Dienst versehen haben, die nicht abgeirrt sind wie die Leviten, als die Kinder Israels irregingen. Das war so eine Prüfung, ja. Das ganze Volk ist irregegangen und die Leviten haben sich beeinflussen lassen. Aber es gab Söhne Zadoks, die waren treu. Und für uns heute bedeutet das, sind wir treu. Und der Herr braucht in dieser letzten Zeit wirklich treue Menschen. Als wir uns vorbereitet haben für dieses Wort, ich habe wirklich drüber nachgedacht, ja, was ist die wichtigste Eigenschaft? Und letzte Woche hatten wir auch so eine Situation am Tisch, da hat mein Sohn mich gefragt, er meinte, ja, wenn ich einen Lieblingswunsch vom Herrn hätte, was wäre das? Da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ja, habe an die Geschichte von Salomo gedacht und mich gefragt, wenn der Herr mir jetzt erscheinen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch frei, wünsche dir eine Eigenschaft. Und ich bin wirklich zum Schluss gekommen, ich glaube, ich würde sagen, dass ich treu bin. Weil wenn wir nicht treu sind, dann ist alles andere auch vergeblich. Guck mal, selbst Salomo. Ja, ist wunderbar, dass er um Weisheit gebeten hat, es war nicht schlecht. Aber war er treu? Er war der weiseste Mensch, der je gelebt hat, aber er war nicht treu. Und schaut euch an, was am Ende geschehen ist mit dem Reich. Es ist sehr bitter zu lesen, ja, die Geschichte von Salomo. Es war so herrlich, solange er treu war. Aber als er untreu wurde, und der Herr hat ihn mehrmals gewarnt, der Salomo hatte eine Schwachstelle, die ausländischen Frauen, und Gott hat ihn mehrmals gewarnt, treu zu sein. Aber Salomo war nicht treu. Und was war das Ergebnis? Das Reich wurde geteilt. Das Ergebnis war schwerwiegend. Und da habe ich gedacht, oh Herr, wenn ich mir eins wünschen kann von dir, dann Treue. Vor allem jetzt in der letzten Zeit, was braucht der Herr? Der Herr braucht Menschen, die bis zum Ende treu bleiben. Ist mir nochmal aufgefallen, in Matthäus 24 und 25, da zeigt der Herr uns, was zählt vor dem Richterstuhl Christi. Wir wissen ja, wenn der Herr kommt, und der Herr kommt bald, dann gibt es auch ein Gericht für uns Christen. Da geht es nicht darum, ob wir in Ewigkeit gerettet sind oder verloren gehen. Wenn wir von Neuem geboren sind, sind wir definitiv in Ewigkeit gerettet. Aber beim Richterstuhl Christi geht es um die Belohnung und um das kommende tausendjährige Reich. Davon redet Matthäus 24, 25, und schaut mal, was das entscheidende und eigentlich einzige Kriterium ist, wenn der Herr sein Volk richtet. Matthäus 24, Vers 45, da sagt er, oder ich lese ab Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist denn, Der was? Der treue und kluge Sklave, den der Herr über seinen Haushalt gesetzt hat, ihnen zur rechten Zeit die Speise zu geben. Selig ist jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Das redet von der Belohnung im tausendjährigen Reich. Ist das nicht wunderbar? Hier steht nicht, wer ist denn der fähige Sklave? Oder der starke Sklave? Hier steht der Treue. Wer ist der treue Sklave? So, was sucht der Herr, wenn er kommt? Der Herr sucht Menschen unter seinem Volk, die treu sind. Und die vor allem dann treu sind, wenn Widerstand kommt. Wenn sich Widerstand erhebt, vor allem gegen die Priesterschaft. Wenn Trübsal kommt. Und wie gestern Abend auch gesagt wurde, wir sehen dort auch gleich in Offenbarung 1, so wunderbar, der Herr zeigt uns auch gleich ein plastisches Beispiel. Wir sehen den Bruder Johannes. Wirklich ein Beispiel für einen treuen Bruder. Er war so alt. Wie viele Menschen werden allein schon durchs Altern untreu? Einfach weil Zeit vergeht. Und man ist nicht mehr so frisch, man ist nicht mehr so lebendig. Es kommt die Altheit rein und man ist nicht mehr treu. Aber Johannes war so alt und so treu. Und nicht nur war er alt, er war auf der Insel Patmos. Völlig allein im Exil dort. Aber er war treu. Und er sagt, ich bin ein Mitteilhaber. Was sagt er als erstes? An der Trübsal. Dieser Bruder hat seine Treue bewiesen in viel Trübsal. Und das war so kostbar für Gott, dass er ihm das Buch Offenbarung gezeigt hat. Lob den Herrn, dass es diesen treuen Bruder gab. Ja. Und es zeigt uns auch, es ist möglich. Es ist möglich, durch den Herrn als den wahren treuen Zeugen, dass auch wir treu sein können. Aber es wird nicht einfach sein. Müssen wir uns schon bewusst sein. Es wird durch, und wir erleben das ja auch schon, oder haben es schon erlebt, es hat mit Trübsal zu tun, mit Prüfung, mit Widerstand. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und dann noch Matthäus 25, Vers 21. Ihr kennt alle das Gleichnis von den Sklaven, die die Talente empfangen haben. Was sagt er zu denen, die die Belohnung kriegen? Matthäus 25, 21. Er sagt, recht so, du guter und treuer Sklave. Du bist über weniges treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Ist das nicht wunderbar? Sehen wir dieses Bild, wie wichtig diese Eigenschaft ist. Der Herr hat hier keine lange Rede gemacht und viele, viele Dinge aufgezählt. In den Sendschreiben, bei manchen Sendschreiben zählt der Herr viele Dinge auf, die sie hatten. Wenn wir vor dem Herrn stehen, ist gar nicht schlecht, wenn der Herr gar nicht so viel zu sagen hat, sondern nur du guter und treuer Sklave. Was wollen wir mehr hören als das? Daher mögt der Herr uns Gnade schenken, durch Jesus Christus, den treuen Zeugen, dass wir wirklich treu sind in dieser Zeit. Ja. Vor allem, wenn es um die Belohnung geht. Ich lese noch 2. Timotheus 2, Vers 11 bis 13. Das Wort ist gewiss, also 2. Timotheus 2, 11 bis 13. Das Wort ist gewiss, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Was bedeutet das? Vers 12 redet wieder von der Belohnung im tausendjährigen Reich. Und dort gilt, wenn wir ausharren, werden wir auch mit ihm herrschen. Aber wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Und das sehen wir auch in verschiedenen Gleichnissen. Ja, die 5 törichten Jungfrauen zum Beispiel. Der Herr hat sie verleugnet. Und das sind keine Ungläubigen. Das sind definitiv wiedergeborene Christen. Aber der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Das ist, was hier steht. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Das heißt nicht, dass sie verloren gehen in Ewigkeit. Das nicht. Denn Vers 13 hat zu tun mit der Ewigkeit. Dort gilt, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Der Herr wird sein Versprechen, die ewige Erlösung, die er uns geschenkt hat, nicht wieder wegnehmen. Das ist ein Geschenk Gottes aus Gnade. Aber was die Belohnung im Reich betrifft, da dürfen wir nicht Vers 13 zitieren und sagen, ah, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ich habe schon oft gehört, wie unter Gläubigen dieser Vers zitiert wird als Entschuldigung für unsere Untreue. Also so ist der Vers nicht gemeint. Der Vers soll keine Entschuldigung dafür sein, dass wir untreu sind. Vers 12 ist wichtig jetzt für das nächste Zeitalter. Wenn wir ausharren, werden wir auch mit ihm herrschen. So, die Belohnung ist wirklich an die Treue geknüpft. Und wenn wir in den nächsten Tagen durch die Sendschreiben gehen, dann werden wir auch sehen, wie der Herr in jedem Sendschreiben auch die Treue anspricht. Ist wirklich wunderbar, ja? Zum Beispiel Ephesus. Wir alle wissen, was der Herr zu Ephesus sagt. Ich glaube, das kennen wir alle. Der Herr zählt viele Dinge auf, die sie hatten. Aber er sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Verlassen heißt, sie hatten sie mal, aber sie haben sie verlassen. Ja, so wie Salomo. Salomo hatte auch die erste Liebe zu Gott. Ja, er hat ja sogar den Spitznamen bekommen. Er geliebte des Herrn zu sein, aber er hat sie verlassen. Er hat sie verlassen. Was heißt das, wenn der Herr zu Ephesus sagt, du hast deine erste Liebe verlassen? Es heißt, sie waren nicht treu. Und nur dieser Punkt, dass sie nicht treu waren in der Liebe zum Herrn, war genug, dass er sagt, ich werde den Leuchter, wenn du nicht Buße tust, von deinem Ort wegstoßen. Allein das muss uns schon zeigen, wie wichtig es ist, dem Herrn treu zu sein. Oder Smyrna, zu Smyrna sagt der Herr explizit, sei treu bis zum Tod. Auch dort, der Herr verlangt nicht eine lange Liste von Dingen, aber der Herr verlangt eine Sache, treu zu sein. Bis zum Tod. Das heißt, bis zum Ende. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Oder Pergamon. Bei Pergamon sehen wir auch, sie waren nicht treu. Und vor allem waren sie einer Sache nicht treu, dem Priesterdienst. Bei Pergamon sehen wir, sie haben angefangen, hier ist erwähnt, Götzenopfer zu essen. Von allen Dingen, die Gott erwähnen könnte, ist es nicht erstaunlich, erwähnt er, dass sie Götzenopfer essen. Das heißt, sie haben den Priesterdienst verlassen. Ja, statt geistliche Opfer gibt es hier Götzenopfer. Bei Thyatira wieder. Er sagt, sie haben Götzenopfer gegessen. Das heißt, wo fängt die Untreue an? Sie fängt meistens damit an, dass man seinen Priesterdienst vernachlässigt und Gott nicht mehr priesterlich dient. Ja, und auch bei allen weiteren Sendschreiben sehen wir das, ja. Der Herr sucht treue Menschen. Daher lasst uns das wirklich mitnehmen, ja. In dieser letzten Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen nur eins, viel ist es nicht. Ob es noch ein paar Monate sind oder ein, zwei Jahre, ist es so oder so nicht viel. Ich glaube, wenn wir merken, wie schnell das letzte Jahr vergangen ist, dann sehen wir, also auch ein Jahr ist wie ein Hauch. Daher lass uns wirklich treu sein. Es ist so tragisch, wenn man eine lange Strecke gelaufen ist und kurz vor Schluss untreu wird. Weil irgendwas reinkommt oder weil man bei irgendeiner Trübsal nicht mehr bereit ist, weiterzugehen. Das wäre so tragisch. Daher lasst uns durch Christus, der der treue Zeuge ist, auch lernen, treu zu sein. Als seine Priesterschaft heute. Und es ist wirklich egal, was die anderen sagen. Also wir dürfen nicht darauf schauen, was die Mehrheit von Gottes Volk macht, was unsere Freunde machen, was unsere Familie macht. Als Priester stehen wir zuerst und allein vor dem Herrn. Und wir wollen ihm dienen und ihm treu sein. Amen.